In Psalm 127, Vers 3 lesen wir die Worte: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und das ist tatsächlich so. Kinder sind ein Geschenk. Morgen feiert der Großteil der Welt Muttertag. Das war nicht immer so. Muttertag ist erst vor etwa 100 Jahren eingeführt worden. Und dieses Ereignis, das jeweils am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, diesem Ereignis stehe ich persönlich mit gemischten Gefühlen gegenüber. Es ist nicht nur ein schöner Tag für alle Menschen und nicht nur für alle, die hier sind auch. Natürlich ist es toll, wie wir jetzt auch in diesem Lied gehört haben, wenn an diesem Tag der eigenen Mama Dank ausgedrückt wird, wenn man vielleicht ein Geschenk macht oder wenn die Mama mal nicht gewisse Aufgaben erledigen muss, die sie normalerweise tut. Es ist schön, wenn ihr Dank und Respekt gegenübergebracht wird. Aber natürlich, wenn das nur einmal im Jahr passiert, dann ist das nicht ideal. Auf der anderen Seite, und das ist mir in den Vorbereitungen auf diesen Sabbat heute sehr deutlich auch bewusst geworden, der Muttertag und auch der Muttertagsgottesdienst ist ein Ereignis, dem viele Menschen, vor allem viele Frauen, auch aus dem Weg gehen. Das ist ein Gottesdienst, bei dem vielleicht der eine oder andere lieber zu Hause bleibt, weil dieser Tag für viele mit einem Schmerz verbunden ist, über den nicht oft gesprochen wird. Ich spreche von der unfreiwilligen Kinderlosigkeit, die viele, viele Menschen, auch viele von uns, die hier sind, betrifft. Manche haben nie Kinder bekommen können. Manche haben vielleicht auch ein Kind verloren, bevor es geboren wurde. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei einer Hochzeitsfeier. Und auch dieses Gefühl beschleicht mich oft, wenn ich an einer Hochzeit bin. Das ist dieses Fest, so wie heute der Muttertag, und da wird gefeiert und da wird Freude ausgedrückt. Aber dann blicke ich immer so ein bisschen um mich bei diesen Hochzeitsfeiern und dann sehe ich den Schmerz in den Augen von vielen Menschen, die das nicht erlebt haben oder die ihren geliebten Menschen an ihrer Seite verloren haben. Das Glück des einen kann leider für einen anderen Schmerz bedeuten. Muttertag selbst, diese Feier, dieses Fest, hat auch eine etwas zwiespältige Geschichte. Ursprünglich wurde dieses Fest von Anna Jarvis, die den Jahrgang 1864 hat, begründet. Im Jahr 1905 verstarb ihre eigene Mutter und einige Jahre später begann sie in ihrer Kirche Blumen zu verteilen, im Gedenken an die verstorbenen Mütter ihrer Geschwister. Am Anfang verteilte sie weiße Nelken und jede Frau, deren Mutter verstorben war, konnte so eine weiße Nelke in ihrem Knopfloch tragen. Eigentlich ein schönes Symbol. Später kamen dann auch noch rote Nelken dazu, sodass auch noch diejenigen, die eine lebende Mutter haben, ihr Anerkennung gegenüberbringen konnten. Es war also eigentlich eine recht schlichte Form des Ausdruckes von Dankbarkeit und Gedenken. Die Kirche, in der das passiert ist, steht heute unter Denkmalschutz. Sie wird als International Mother's Day Shrine bezeichnet, also der internationale Muttertagsschrein. In gewisser Weise vielleicht eine Pilgerstätte für manche. Und einige Jahre später, 1914, wurde durch den US-Präsidenten Woodrow Wilson Muttertag offiziell als Gedenktag eingeführt und seitdem jedes Jahr gefeiert, am zweiten Sonntag im Mai. Das Problem mit diesem Fest war jedoch, dass es über die Jahre hinweg mehr und mehr auch kommerzialisiert wurde. Es ging immer mehr darum, dass viele Blumen verkauft werden, dass man Süßigkeiten verschenkt, dass man Grußkarten kauft. Und dieser Umstand war für Anna Jarvis, die Begründerin von diesem Fest, ihr Leben lang ein Dorn im Auge. Sie hat ihr restliches Leben dafür gekämpft, dass Muttertag wieder entkommerzialisiert wird. Aber, wie wir uns wahrscheinlich denken können, hat sie diesen Kampf nicht gewonnen. Sie starb verarmt und auch in gewisser Weise frustriert, wegen dem, was aus Muttertag gemacht wurde. Hier in der Schweiz ist diese Feier auf Bestreben des Verbandes der Floristen und Konfiserien eingeführt worden. Und tatsächlich, Muttertag ist die Zeit im Jahr, wo der größte Umsatz gemacht wird in den Blumengeschäften. Ein weiteres Problem oder eine weitere Schwierigkeit mit diesem Tag besteht darin, dass er im Laufe der Zeit immer wieder auch instrumentalisiert wurde. Der Tiefpunkt von dieser Instrumentalisierung war das Dritte Reich, wo Muttertag eine wichtige Rolle in der nationalsozialistischen Ideologie gespielt hat. Wie wahrscheinlich vielen von euch bewusst war, wurde in der damaligen Zeit die Mutter in ganz besonderer Weise in Ehren gehalten, für ihre Leistung, dem Staat Kinder zu gebären. Es gab diesen Bedarf an Soldaten, und so wurde es als eine Pflichterfüllung der Frau, dem Staat und Hitler persönlich gegenüber gesehen, dass sie viele Kinder zur Welt bringt. Meine eigene Großmutter, die in dieser Zeit aufgewachsen ist, mit ihren 12 Nachkommen, stand in Ehren. Da gab es dieses goldene Kreuz, das verliehen wurde. In der Neufassung des Ehegesetzes von 1938 wurde das Zeugen von Kindern sogar als der primäre Zweck der Ehe definiert. Und wenn sich ein Ehepartner weigerte, seinen Teil dazu beizutragen, Kinder zur Welt zu bringen, dann war das ein Scheidungsgrund. Verheiratete, die länger als 5 Jahre kinderlos blieben, mussten deutlich höhere Steuern zahlen. Und Familien mit vielen Kindern bekamen große finanzielle Unterstützung. Aber was passierte, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte? Oder wenn sie aus welchem Grund auch immer kein Kind haben wollte? Diese Frauen waren sozial geächtet. Sie wurden als asozial betrachtet und stigmatisiert. Sie wurden als Bedrohung für die Zukunft des deutschen Volkes gesehen und sie wurden im Großen und Ganzen gesellschaftlich ausgegrenzt und verachtet, weil sie nicht ihre Pflicht erfüllten. Das ist eine sehr negative und auch eine unmenschliche Art und Weise, mit diesem Wunder umzugehen. Und nicht ganz so drastisch, aber doch vergleichbar, ist das Thema Kinderlosigkeit auch in der Bibel. Es war eines der schlimmsten Schicksale für eine Frau zur damaligen Zeit, wenn sie kein Kind bekommen konnte. Ihr habt sicher alle diese Geschichten im Kopf. Ein ums andere Mal wird berichtet von einer Frau, die nicht fruchtbar war, die kein Kind gebären konnte, die im hohen Alter noch kinderlos war. Und das wird als schreckliches Schicksal beschrieben. Und ich möchte eine Geschichte mit euch lesen, die das beleuchtet. Ihr könnt das gerne mit mir gemeinsam auch aufschlagen im ersten Buch Samuel. Nehmt doch eure Bibeln auch zur Hand und lest den Text, wenn ihr eine Möglichkeit habt, auch vor euch mit. Im ersten Buch Samuel im Kapitel 1. Und ich lese dort die Verse 2 bis 16. 1. Samuel Kapitel 1, Verse 2 bis 16. Dort wird Folgendes berichtet. Elkana hatte 2 Frauen. Auch das war damals üblich. Er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Ich lese weiter in Vers 4. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Jetzt stellt euch das einmal vor. Diese Frau, die in dieser Situation mit so viel Leid konfrontiert ist, weil ihr eigener Wunsch nach Kindern nicht erfüllt wird, hat auch noch eine Widersacherin an ihrer Seite, eine Konkurrentin, zu der eine Situation entsteht, in der es um Neid und Anerkennung geht, um den Platz, wer ist der Beste und Wichtigste bei ihrem Mann. Und Jahr für Jahr macht sie Hannah fertig. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und das ist auf der einen Seite berührend für mich, diese Liebe, die Elkana zu seiner Frau hat, wo er sagt, ich liebe dich so oder so, egal, ob du Kinder zur Welt bringst oder nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich in der Vorbereitung auf diese Predigt in einigen Internetforen gelesen, wo Frauen, die in einer solchen Situation sich befinden, von ihrem Schicksal schreiben. Und ich glaube, für manche von ihnen ist es eine der größten Herausforderungen, dass sie sich manchmal zwischen einem Mann, der aus irgendeinem Grund kein Kind bekommen möchte, und ihrem Wunsch nach Kindern entscheiden müssen. Das macht die Sache vielleicht sogar noch schwieriger. Und weiter heißt es im Text: Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und jetzt macht Hannah vielleicht das Einzige, was ihr noch bleibt, nachdem wahrscheinlich sonst niemand wirklich verstehen konnte, wie es ihr eigentlich geht, geht sie zum Tempel, sie kniet sich nieder, sie betet zu Gott, in dem Vertrauen darauf, dass zumindest er weiß, wie es ihr geht. Und sie betet lange Zeit, und es heißt dann weiter, dass sie sagt im Vers 11, und sie gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Sie ist so verzweifelt, dass sie mit Gott einen Deal abmacht. Und sagt: Herr, wenn du mir nur meinen Wunsch erfüllst, dann will ich mein Kind nicht einmal behalten. Ich will es dir zurückgeben, damit es sein Leben lang im Tempel Dienst tun kann. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Und das ist vielleicht auch eine typische Reaktion in gewisser Weise, die Hannah hier begegnet. Sie ist in dieser Situation, in der niemand wirklich verstehen kann, wie es ihr eigentlich geht. In der sie vor Gott tritt und ihm das alles hinlegt, aber die Reaktion von ihrem Umfeld, der sie beobachtet, ist völlig verständnislos, geradezu herzlos. Hannah ist mit Einsamkeit konfrontiert, mit diesen Kränkungen. Sie ist mit dieser Spannung konfrontiert, dass sie ihren Mann liebt und doch diese andere Sehnsucht von ihr nicht erfüllt wird. Hannah hat gar keine andere Wahl, als in dieser Situation zu verbleiben. Und sie ist missverstanden. Zu all dem kommt in der Bibel und auch in dieser Geschichte noch dazu, dass das Muttersein etwas ist, das in vielen Situationen instrumentalisiert wurde. Uns begegnet das hier auch mit dieser Widersacherin Penina. Penina, die sich in dieser Konkurrenzsituation befindet, die viele Kinder bekommen hat und die das als Statussymbol verstanden hat. Und das ist es in gewisser Weise auch in unserer heutigen Gesellschaft oft. Es ist ein Statussymbol, Kinder zu haben. Heute vielleicht weniger als damals, aber doch spürt man immer wieder vielleicht auch noch diesen sozialen Druck, diese Normen, was erwartet wird. Da ist dieser Vergleich, diese Eifersucht, und die macht es noch schwerer. Am Ende der Geschichte von Hannah geht ihr Gebet tatsächlich in Erfüllung. Ihre Geschichte geht also sozusagen gut aus. Sie bekommt ihren erbetenen Sohn, auch wenn sie ihn wenige Jahre später dann weggibt. Sie bekommt aber danach auch noch andere Kinder. So gesehen ist das ein Happy End. Und in der Bibel gibt es viele solche Geschichten mit Happy Ends, wo eine ganz alte Frau noch durch ein Wunder schwanger wird. Oder das ist in der Bibel eigentlich der Normalfall von den Geschichten, die berichtet werden. Dabei ist es eines der größten Wunder in der Bibel, aber auch in der Welt, wenn ein Kind gesund auf die Welt kommt. Es ist auch heute noch eines der größten Wunder, was da passiert. Aber es scheint manchmal so, dass wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, dass dieses Wunder ganz normal ist. Dass wir vielleicht den Eindruck haben, es ist selbstverständlich, es ist sozusagen die Norm, dass dieses Wunder passiert. Das ist es aber für viele Familien nicht. Es ist für viele Familien nicht die Norm. Ich kenne in meinem eigenen persönlichen Umfeld etliche Frauen, die entweder ungeborene Kinder verloren haben, oder die aus ganz unterschiedlichen Gründen ungewollt kinderlos geblieben sind. Und ich weiß, was das für viele von ihnen für ein Leid bedeutet. Und es ist nicht nur etwas, das für Frauen schwierig ist. Es gibt auch unzählig viele Männer, die sich wünschen würden, Familien zu gründen, die sich wünschen würden, Kinder zu bekommen, Väter zu werden, aber denen das verwehrt bleibt. Der Prozentsatz an kinderlosen Frauen hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt in der Schweiz. In manchen anderen Ländern, in Japan beispielsweise, hat sich die Zahl sogar verdreifacht. Und ich glaube, es gibt vielleicht eine einzige Ursache dafür, gegen die man tatsächlich auch etwas unternehmen könnte. Etwas, das mit dem Bild in unserer Gesellschaft zu tun hat von Frauen heutzutage. Das Bild von Müttern in unserer Gesellschaft ist, oder von Frauen könnte man vielleicht sagen, dass die erste Priorität die Karriere ist. Mütter stehen gar nicht mehr so in Ehren, wie es noch früher der Fall war. Die meisten jungen Frauen, gerade in den Alter von 20 bis 30 Jahren, sind konzentriert auf ihren Beruf, auf ihre Karriere, auf ihre Ausbildung. Das kommt zuerst. Und in nicht wenigen Fällen, wo auch Beziehungen später und später beginnen, kommt tatsächlich irgendwann mal dieser Moment, wo es vielleicht zu spät ist. Und das ist auf der einen Seite etwas, das uns wahrscheinlich bewusst ist, diese Spannung, in der wir uns da befinden. Aber es ist auf der anderen Seite auch etwas, was die Situation vielleicht sogar noch schwieriger macht. Wenn dann durch die Verwandtschaft, vielleicht durch die Mutter oder die Großmutter oder auch Freunde und Freundinnen immer wieder dieser Ellbogenstoß kommt, zu sagen, ja komm, wann ist es denn endlich bei euch soweit? Wollt ihr nicht jetzt dann auch irgendwann zuerst, möchtest du dir jetzt nicht dann auch langsam jemanden suchen? Oder da ist doch sicher jemand für dich. Oder ja, dann die Erwartung vielleicht, dass auch irgendwann Enkelkinder da sein dürfen. Es gibt eine Metastudie, die besagt, dass von allen kinderlosen Frauen nur 10% freiwillig in dieser Situation leben, aber 90% unfreiwillig kinderlos sind. Und von diesen 90% gibt es nur bei 10% eine bekannte medizinische Ursache. Und natürlich, viele lernen, mit dieser Situation zu leben, finden vielleicht sogar ihren Frieden damit. Aber für viele bleibt dieser Schmerz auch ihr Leben lang spürbar. So oder so. Es ist ein Grund von Trauer für viele und es wird, glaube ich, wenig darüber gesprochen. Es wird auch in der Gemeinde manchmal mit zu wenig Feingefühl vielleicht mit dieser Situation umgegangen. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich überhaupt entschieden habe, das zum Thema meiner Predigt zu machen. Einfach um uns das bewusst zu machen, um uns ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass das auch ein ganz wesentlicher Teil unserer Gemeinde ist. Ich möchte aber nicht nur dafür sensibilisieren, ich möchte auch, und dafür möchte ich jetzt zum, ja, vielleicht fast zum wichtigsten Teil meiner Predigt überleiten, ich möchte anhand der Bibel aufzeigen, wie Gott mit diesem Schmerz und mit dieser Situation umgeht. Wir lesen hier beispielsweise in Psalm 68 in den Versen 5 bis 7 über Gott und über sein Herz und über das, was ihm am Herzen liegt. Ich lese Psalm 68, die Verse 6 bis 7. Dort steht: Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben im dürren Lande. Gott liegen die einsamen Menschen, die Witwen und die Waisen, die Alleinstehenden, die Menschen, die sonst niemanden haben, keine Hilfe, besonders am Herzen. Und an vielen Stellen lesen wir in der Bibel, dass dieses Anliegen, das er verfolgt, dieses Herz, das ihn bewegt, dass er das auch uns weitergibt. Und er sagt beispielsweise in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Oder im 5. Buch Mose Kapitel 10 in den Versen 17 bis 19, da lesen wir: Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der mächtige und der schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt auch ihr die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Gott gibt uns als Nachfolger von Jesus und er gibt uns als Gemeinde das als ein zentrales Anliegen mit, für Menschen, die aus welchem Grund auch immer einsam sind, am Rande stehen, dass wir für diese Menschen in besonderer Weise da sind und sie lieben. Ja, wir teilen nicht alle die Erfahrung, Kinder zu haben. Nicht jeder von uns ist eine Mutter oder ein Vater. Aber jeder von uns hat eine Mutter. Und etwas, was uns wahrscheinlich fast noch stärker verbindet hier als gläubige Menschen, wir haben alle einen Vater im Himmel. Und dieser Vater macht uns alle gemeinsam zu einer Familie, zu Brüdern und Schwestern. In dieser geistlichen Familie, in diesem Reich Gottes, von dem Jesus so häufig schreibt und spricht, in dieser geistlichen Familie ist sind unsere Glaubensgeschwister ebenso wichtig oder vielleicht sogar manchmal wichtiger als unsere natürlichen Geschwister. Ich lese in Evangelium von Markus in Kapitel 10, die Verse 29 und 30. wo Jesus das sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Markus 10, Verse 29 und 30. Da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus, und das haben wir auch in dem Text zu Beginn von Calvin gehört, Jesus setzt die Bedeutung der natürlichen Familie ein Stück weit zurück. Er relativiert sie in gewisser Weise im Blick auf unsere geistliche Familie. Jeder Mensch auf der Welt, der Christus nachfolgt, ist sein Bruder oder seine Schwester oder seine Mutter. Und in diesem Himmelreich empfängt jeder von uns jetzt schon Kinder, Brüder, Schwestern, Mütter, Äcker und was es sonst noch brauchen mag. Wir können heute schon in der Gemeinde unsere geistliche Familie finden. Und ich bin sicher, jeder von euch kennt Beispiele von solchen Familien. Mir fällt hier in besonderer Weise unser früherer Pastor Günther und seine Frau Gertrude ein, die aus der Situation heraus, dass sie keine Kinder bekommen haben, für so viele Menschen zum Segen geworden sind, für unzählig viel mehr geistliche Kinder bekommen haben, als es vielleicht natürlich möglich gewesen wäre. Und ich möchte hier jetzt keine Namen nennen, aber wir haben auch hier in unserer Gemeinde viele Beispiele von solchen Familien, die sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht haben und Kinder aufgenommen haben, Einsame aufgenommen haben, Verlassene, Flüchtlinge aufgenommen haben, die bei ihnen wohnen, die sie als Kinder geradezu angenommen haben. Ich glaube, von solchen Dingen spricht Jesus. Und Jesus selbst hat ja auch erlebt, was das bedeutet. Jesus ist mit einem Ziehvater aufgewachsen. Josef war nicht sein natürlicher Vater. Und Jesus scheint irgendwann in jungen Jahren seinen Vater Josef auch verloren zu haben. Im Alter von 12 Jahren wird er noch erwähnt, aber dann, als Jesus erwachsen ist, ist er nicht mehr da. Er ist irgendwann gestorben. Jesus selbst war nie verheiratet. Er hatte niemals eine intime Beziehung oder Berührung zu irgendeiner Frau. Er weiß, was das bedeutet, alleinstehend zu sein. Und obwohl Jesus keine natürliche Familie gegründet hat, so heißt es doch von ihm, dass seine Nachkommen wie Sand am Meer sind. Und wenn Jesus uns dieses Vorbild vorgelebt hat, so wissen wir, dass wir dem auch nacheifern dürfen. Jesus wird im Lukasevangelium in Kapitel 20 über das Verhältnis von Männern und Frauen befragt, über die Ehe und wie das dann in der Zukunft sein wird. Und in diesem Kontext sagt er Folgendes. Ich lese dort Lukas 20, Verse 34 bis 36. Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Wir dürfen alle Kinder Gottes sein. Und damit alle Kinder der Auferstehung. Und auch hier in diesem Text scheint das, was wir heute erleben, das, was für so viele Menschen ein Grund für vielleicht Sehnsucht oder sogar manchmal Eifersucht ist, dass dieses ganze Verhältnis, das für uns so selbstverständlich ist, in gewisser Weise dann gar nicht mehr von Bedeutung ist. Und zum Schluss möchte ich noch einen der schönsten Texte zu diesem Thema aus dem Alten Testament lesen. Eines der schönsten Versprechen, das Gott in diesem Zusammenhang gibt. Und das verknüpft ist mit einer ganzen Reihe von weiteren Verheißungen aus dem Alten Testament. Ich lese dort in Jesaja Kapitel 56 von Vers 3 bis Vers 7. Ich beginne ab dem zweiten Teil von Vers 3. Jesaja 56, die Verse 3 bis 7. Und dort sagt Gott: Der Verschnittene, das ist also ein Mensch, der biologisch nicht in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Und ich nehme hier jetzt Männer und Frauen bewusst gleichermaßen mit hinein. Der Verschnittene soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Was für ein wunderschönes Versprechen ist das. In einer Gesellschaft, wo jemand, der keinen Nachkomme bekommen hat, im Grunde innerhalb kürzester Zeit vergessen gewesen wäre. Dieses ganze Thema von Erbe und davon, dass der Name der Familie weitergegeben wird, ist so zentral. Und dann haben wir hier Menschen, die absolut am Rand der Gesellschaft stehen. Sogar in einem Sklavendienst sich befunden haben. Menschen, die auf gewaltsame Art und Weise davon abgehalten wurden, in der Lage zu sein, Kinder zu bekommen. Also wirklich das Extrembeispiel, in dem man sich befinden kann. Und Gott sagt: Ich nehme mich euch an. Nicht nur das, ich erbaue für euch ein ewiges Denkmal. Euer Name wird niemals in aller Ewigkeit vergessen werden. Und dafür braucht ihr keine Kinder und keine Nachkommen, die an euch denken, weil Gott selbst in Ewigkeit an euch denkt. Und er sagt: Das ist besser noch als Söhne und Töchter. Gott schenkt jedem von uns einen ewigen Namen und ein ewiges Denkmal. Und ich glaube, wenn das uns keine Hoffnung geben kann, was soll uns dann Hoffnung geben? Und auch wenn vielleicht an diesem Tag heute für dich, aus welchem Grund auch immer, ein Stück von diesem Schmerz spürbar ist, trotz aller Verheißungen, dann möchte ich zum Schluss noch einen letzten Text lesen, der zum Ausdruck bringt, dass Gott alles getan hat, um dem eines Tages auch ein Ende zu setzen. Ich lese in Römer 8, die Verse 16 bis 18. Dort steht: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. In Vers 18: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der unermesslichen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Amen.